Ich lese uns Philipper 1, Vers 21. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wir beten. Vater, wir danken dir für diese Bibelstunde, danken dir für die besondere Form der Gemeinschaft, die wir jetzt auch heute Abend haben dürfen. Und das Wichtigste ist, du selbst bist gegenwärtig. Du selbst bist nach deiner Verheißung in unserer Mitte. Du selbst gehst die Reihen, schaust jeden an, schaust ihm in die Augen und du durchschaust uns und du kennst uns und du weißt, wie wir sind. Du weißt, was wir brauchen und du hast für jeden Einzelnen etwas vorbereitet. Und so lass uns den Sprung in diese reale Welt schaffen, in der du zu Hause bist, in die Wahrheit, in die Wirklichkeit. Und dass wir uns auch dem stellen, was du uns zu sagen hast. Dass wir nicht für den Bruder, den Schwester, den Menschen vor oder hinter uns hören, sondern dir in die Augen schauen im Angesicht Jesu Christi mit offenem Herzen und sage, Herr, rede du zu mir und sag mir, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Und führe und leite mich, wie es gut ist in deinen Augen. Und wir danken dir, dass du so reden willst, dass wir wissen dürfen, du bist treu. Nun segne auch unseren Bruder dein Wort, das er sagen darf, als dein Bote, als dein Knecht. Wir wollen dich ehren und dich loben und dir danken für all die Bibelstunden, die heute Abend stattfinden, wo es auch sein mag. Amen.
Rainer hat noch gefragt vorhin, ob er bei der Verlesung dieses längeren Textes vielleicht zwischendrin noch ein Lied singen soll. Christus ist mein Leben. Sterben ist mein Gewinn, sagt Paulus das. Und ich gehe direkt in medias res bei unserem Thema. Ist er mein Leben, dann ist er meine erste, meine einzige und meine letzte Liebe. Dann ist er mein Lebensinhalt. Ihm gilt alle meine Aufmerksamkeit. Er interessiert mich mehr als alles andere, als im Fokus meiner Interessen. Ich habe ihn ganz groß vor Augen und er füllt den Horizont. Er ist genug, reicht völlig aus und habe ich ihn, habe ich alles, auch wenn ich nichts hätte. Und habe ich ihn nicht, dann habe ich nichts, selbst wenn ich alles hätte. Ist er mein Leben, ist er auch mein Lebensinhalt und alle Lebensäußerungen dienen seinen Zielen. Er ist die Mitte, er ist der Einzige, an dem sich alles orientiert. Und als Jesus einmal die Jünger selig preist wegen eines reinen Herzens, das sie haben und bekommen, da redet er zunächst von einem ungeteilten Herzen. Reines Herz, das ist nicht die Abwesenheit oder die Überwindung von unreinen Gedanken, Sex speziell. Reines Herz, das ist die Entscheidung, mit einem ungeteilten Herzen zu leben. Und der Christus, der in uns gegenwärtig ist, ist identisch mit dem reinen Herzen. Dieser Christus ist immer, immer ungeteilt. Gott lieben von ganzem Herzen bedeutet auch nicht in so sehr von der Intensität oder Innigkeit herzulieben, sondern ganz, das zielt auf Totalität, auf Ganzheit. Das Gegenteil von ganz, das wäre gespalten, geteilt. Ganzes Herz, das heißt, er bekommt meine ganze Aufmerksamkeit. Die Schrift kennt etliche Hinweise auf Eindeutigkeit und Entschiedenheit. Sie redet ganz klar davon, dass man nur einen Herrn haben und lieben kann, Matthäus 6, Vers 24, und Jesus sagt das im Zusammenhang mit unserem Verhältnis zum Geld. Als Mittel zum Leben ist es völlig in Ordnung. Als Mitte des Lebens wird es zum Götzen. Man kann auch nur einen Weg gehen, Nachfolge. Das ist unmöglich, wenn man versucht, zwei Wege gleichzeitig unter die Füße zu nehmen. Oder auf einem drei Schritte, dann wieder zwei auf einem anderen Weg oder zurück. Sieht sehr drollig aus, vor allem man kommt nicht weit. Und manche Leute, die verweigern sich dem, die leben in so einer Gesellschaft mit vielen Möglichkeiten und Optionen und man nimmt so gerne alles Mögliche mit, was sich bietet unterwegs und manche leben dann ein provisorisches Dasein, wie unser großer Psychologe Viktor Frankl das einmal gesagt hat, ein provisorisches Dasein, das gleicht einem Leben wie einem Huhn auf dem Hühnerhof. Und wenn Sie so einen Huhn schon mal beobachtet haben, das pickt sich so durchs Leben, nicht? Da sieht das Huhn vorne ein Korn, macht es pack. Dann sieht es halb links ein Korn, biegt halb links ab und macht wieder pack. Und dann ist da hinten so ein Korn und macht wieder pack, pack, pack. Und so pickt sich das Vieh durchs Leben und endet wie Hühner zu Enten pflegen, kopflos in einem Kochtopf. Was für ein Lebensentwurf. Man kann auch immer nur durch eine Tür gehen. Und wenn man einen Raum betritt, wird man andere nicht betreten, bleiben einem zwangsläufig verschlossen. Man kann auch nur einen Meister haben. Nachfolge damals, das war kein Seminarbetrieb, wie wir ihn heute kennen. Man war entweder ein Jünger Hillels oder ein Jünger Schammais. Beides ging nicht. Kein Meister hat das akzeptiert, wenn man auch noch bei einem anderen war. Ein Meister, der einen prägen und gestalten wollte, beides ging nie. Und Hebräer 13, Vers 8 sagt, das ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Und damit ist nicht Starrheit oder Sturheit gemeint, sondern dass man sich festgelegt hat, entschieden hat und die Festigkeit bei einer einmal getroffenen Entscheidung dann auch zu bleiben. Das ist das Angebot Jesu. Ich biete dir ein Leben mit mir an. Das schließt zwar andere Lebensmöglichkeiten ab oder aus, aber wenn er das Leben ist, dann heißt ihn haben, auch das Leben haben. Nachfolge ist dann in der Verbindung mit ihm zu leben und in der Verbindung mit ihm werden wir er. Und wenn ich werde wie er, dann heißt es, ich will jetzt mit ihm, dem einen, in alles hineingehen. Ich will von dem einen alles bestimmen lassen, von ganzem Herzen alles von dem einen erwarten. Und ich sage es nur der Vollständigkeit halber dazu. Ist er meine große Liebe, dann lebe ich auch nach seinen Weisungen. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Nein, Gott wünscht sich weniger Gedichte, aber mehr Gehorsam. Und nicht Ekstase, sondern Beugung unter sein Wort und sein Gebot. Ist er mein Leben, dann liebe ich seine Gebote, denn sie sind gut. Und umgekehrt sind seine Gebote der größte Liebeserweis, den er für uns hat. Ich weiß nicht, wer sich schon einmal ein bisschen beschäftigt hat mit den Hintergründen im zweiten Buch Mose, wie das zustande kommt, dass Mose von Gott die Gebote bekommt und sie dem Volk übermittelt. Im Grunde läuft die ganze Geschichte ab wie eine Brautwerbung. Und zu einer Brautwerbung gehört irgendwann auch einmal, dass man einen Ehevertrag macht. Und dieser Ehevertrag, das war eine Hochzeitsverschreibung, eine Ketubah. Und als Mose fragt, ja, was soll denn die Hochzeitsverschreibung sein, die Ketubah für mein Volk, gibt Gott ihm die Gebote. Und manche sagen, oh, ich habe gedacht, ein paar Grundstücke und vielleicht eine Yacht. Nun, diese Gebote, die Gott dem Mose übergibt, sind das beste Geschenk für ein Volk, das ursprünglich einmal ein Sklavenhaufen gewesen ist, aus einem komplett verkorksten Hintergrund gekommen ist, mit zahllosen Leiden, Lastern und Krankheiten behaftet, aus Ägypten herausgekommen ist. Und diesem Volk sagt Gott, ich bin der Herr, dein Arzt, und gesund wirst du nicht durch Wunder, sondern du wirst gesund durch Gehorsam. Und meine Gebote sind mein Hochzeitsgeschenk an dich, das Beste, was ich zu geben habe. Liebe ich ihn, dann liebe ich auch seine Gebote. Ist er mein Leben, dann ist mit ihm oder durch ihn auch dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht worden. Ist er mein Leben, dann bin ich mit einem Leben verbunden, das nie wieder in den Tod gegeben wird, weil es den Tod schon hinter sich hat. Er lebt jetzt sein ewiges Leben in mir. In Johannes 14, Vers 16 und die Folgenden haben das genauso. Wenn er einzieht, dann kommt er, um ewiglich zu bleiben und mich auch in die Ewigkeit mitzunehmen. Der, dessen Leben nie mehr in den Tod gegeben wird, der hat mich als Behausung erwählt und diese Behausung wird er nie mehr verlassen. Und vielleicht ist es für manche oder die meisten von euch hier sehr klar, aber vergesst nicht, viele da draußen haben keine Ahnung davon. Sie denken immer, Christus kommt und geht wie so ein Wackelkontakt. Nein, er kommt und bleibt ewiglich, verlässt uns nicht mehr. Man nennt das landläufig Heilsgewissheit. Weil er mein Leben ist auch mein Leben endgültig und ewiglich dem Verderben und dem Verlorengehen entzogen. Und Römer 8 hat diesen grandiosen Vers im ersten Kapitel, seinem Kapitel 4, wünsche euch Gott, dass ihr da hinkommt auch. Es ist nun keine Verdammnis mehr, die in Christus Jesus sind. Und das Spannende an der Geschichte ist, wann Paulus das sagt. Ich habe früher immer gedacht, Paulus hätte dieses Wort ja ganz gut auch gleich in Römer 5 im ersten Vers anhängen können. Sind wir nun gerecht geworden durch den Glauben und haben wir Frieden mit Gott und Zugang zu der Gnade, in der wir jetzt stehen, so ist auch keine Verdammnis mehr für uns in Christus Jesus. Hätte gepasst, ne? Und Paulus schüttelt den Kopf und sagt, ne, ich weiß genau, wann ich das gesagt habe. Ich habe es nach Römer 7 gesagt. Und Römer 7 war eine einzige Katastrophe gewesen. Römer 7, das war ein Blick in einen Tunnel gewesen, wo Paulus absolut realistisch und nüchtern über sich nachdenkt und sagt, ich bin fleischlich unter die Sünde verkauft und ich habe nichts von meiner Seele, das ich der Sünde entgegensetzen könnte, nichts an Kräften in meiner Seele, die die Sünde überwinden können, nichts, das diesen Sog zum Tod nach unten brechen könnte, nichts. Elender Mensch, ich habe so oft wollen, aber vollbringen finde ich nicht. Und ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. So. Und dann sieht er in dieses Loch hinein. Wer wird mich erlösen? Und dann kommt dieser Ausbruch in Römer 8, Vers 1. Ist nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Egal wie schwarz das Loch ist, in das wir zeitweilig hineinschauen, wenn wir auf uns selber zurückfallen und merken, nichts läuft, nichts klappt, wir haben auf Christus vergessen, wir schaffen es aus eigenem eben nicht und dann sind wir verzweifelt und bedrückt, dass wir Sünde ja doch nicht überwinden. Aber dann hat er diesen Moment, wo er Licht am Ende des Tunnels sieht. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ich war mit meinem Sohn einmal unterwegs im Flugzeug in Richtung Argentinien. So über den Atlantik und so, das war alles ganz fein, da gab es noch Filme. Wunderbar. Mein Sohn hat einen Comic nach dem anderen reingezogen. Dann Festland und über den Anden kommt dann eine Schlechtwetterfront auf und das Flugzeug beginnt zu schütteln und zu rütteln und die Lichter gehen da oben an, fasten your seatbelts. Ich sage zu Michi, schnall dich an. Passt ihm gar nicht. Ich bin mit mir selber beschäftigt, denn das Flugzeug geht auf und nieder und ich musste dafür sorgen, dass das Frühstück auch synchron in der Bewegung bleibt. Und so habe ich glatt übersehen, dass mein Michi sich vom Sitz wegbegeben hat. Ich schaue neben meinen Sitz, der Michi ist weg. Ich lehne mich mit grünem Gesicht raus und sehe an anderen grünen Gesichtern vorbei. Und was macht Michi im Flieger? Für den ist das Highlife auf und nieder, juchzt und jubelt, ne? Bis er dann den Rhythmus verliert. Ja, und dann kommt so, das Flugzeug ist unten, er ist oben, geht das Flugzeug beim nächsten Stampfer auf und er nieder und dann schlägt er durch den Boden vom Flugzeug. Es rappelt und rasselt und ich kann nur noch sehen, wie er da unten im Titicacasee verschwindet. Ja, na, so war es natürlich nicht. Er ist im Flugzeug gefallen. Nicht aus dem Flieger raus. Er hatte nicht das Format, diesen Boden, diesen festen Grund zu durchschlagen. Er ist im Flieger gefallen, nicht hinaus. Wir fallen in Christus, aber nicht hinaus. Dann kam er wieder schon langsam in Richtung meines Sitzes, hat so ein bisschen an der Nase geblutet und setzt sich hin und murmelt so sachlich, wie kleine Jungs einmal sind, in dem Alter Scheißflieger. Ne, also wischt sich ab und schnallt sich an und es geht alles gut. Christus hat ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht und dieses Wesen, das teilt er mit uns. Und selbst wenn wir Schwächen haben, Phasen haben, in denen wir zu scheitern drohen, sind wir untreu, bleibt er doch treu. Das Dritte, ist er mein Leben, formt er mich nach seinem Wesen und entfaltet seinen Charakter in mir. Ist er mein Leben, werde ich ihm ähnlich werden. Ich werde gleichgestaltet werden seinem Bilde. Römer 8, Vers 29. Und das, ihr Lieben, ist der eigentliche Ratschluss Gottes. Das hat Gott sich vorgenommen. Und nicht eine obskure Geheimniskrämerei, in der er die einen zum Heil erwählt und die anderen zur Verdammnis vorherbestimmt. Gott wollte nie eine Massadamnate, wollte immer nur, dass alle, die ihm glauben, dem Ebenbild des Sohnes gleichgestaltet werden. Das ist sein Ratschluss. Dazu hat der Menschen bestimmt. Das hat er vorgesehen für uns. Heiligung, das ist dann eine Vermenschlichung nach dem Vorbild Jesu. Das heißt, seinem Menschsein, seiner Menschlichkeit nachgestaltet werden, sodass er, Christus, sein Wesen in uns verwirklicht. Und unsere Vorstellungen von Heiligkeit reichen dafür nicht aus. Das ist oft nur Verschrobenheit oder Merkwürdigkeit. Das ist entstellt und verfälscht. Heiligung braucht ein Vorbild. Das ist immer nur er. Und so hat es den Jünger auch mitgegeben im hochpriesterlichen Gebet und dann gleich nach der Auferstehung, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch in der gleichen Kraft, im gleichen Wesen, mit gleichem Auftrag, in gleichem Charakter. So geht ihr jetzt in die Welt. Wir leben zwar im Fleisch, sagt Paulus auch im Philipperbrief, aber nicht mehr oder immer weniger hoffentlich nach dem Fleisch oder aus dem Fleisch. Das ist ja die Spannung. Einerseits fleischlich unter die Sünde verkauft oder eben doch erfahren, dass das Prinzip, das Gesetz des Geistes wirkt. Paulus setzt im Römerbrief im 8. Kapitel im Vers 2 vor, da ist jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und das Prinzip des Geistes, der Leben ist, hat dich freigemacht vom Prinzip der Sünde und des Todes. Wir sind als Christen Christus im Fleisch. Er möchte an uns sichtbar werden. Wir sind sein Leben in dieser Welt, seine Präsenz. Wir haben ihn angezogen und jetzt wird er auch an uns sichtbar. Und sieht man dich, erkennt man ihn. Diese Geschichte habe ich bestimmt schon mal erzählt, darum lasse ich sie jetzt weg. Aber es kann sein, dass Leute so hohes, schönes Maß an Christusähnlichkeit erreichen, dass sie damit zu völlig Fremden kommen und dass die in ihnen Christus sehen, auch wenn sie vorher noch nie etwas von ihm gehört haben, dass Christus erkannt wird. Ist er mein Leben? Dann bedeutet das, aus seinen Möglichkeiten und den gleichen Kräften zu leben wie er. Und das macht er, indem er uns beibringt zu leben, wie er gelebt hat. In 1. Johannes Kapitel 2, Vers 6, wer sagt, dass er in Christus ist, der soll leben, wie er gelebt hat. Und zwar nicht nur diesem Vorbild nacheifern, sondern die gleiche vollständige Abhängigkeit praktizieren, wie Christus sie gelebt hat. Er war der abhängige Mensch par excellence. Wir denken ja immer, dass wenn Jesus an Grenzen gekommen ist, er nur auf seine Göttlichkeit zurückgreifen musste. Aber das Wunder seines Lebens war ein Menschsein, das er Moment für Moment aus dem Glauben lebte, im Glauben packen musste, indem er aus dem lebt, was der Vater ihm schenkt. Er konnte nur geben, was er empfing. Er konnte nur sagen, was der Vater ihn lehrte. Er konnte nur wirken, was der Vater durch seine Hände tun wollte und hat als Erster uns vorgemacht, was es heißt, aus dem Empfangen zu leben und wie ein schwacher Mensch zu einer vollständigen, sehr anziehenden Darstellung Gottes in dieser Welt wird. Das hat er uns vorgemacht in Abhängigkeit. Und als er uns den Tröster versprochen hat in der in den Abschiedsreden einen Beistand, ein Stärkerer, der an meine Seite kommt und sich an mich bindet und mit mir verbindet, dann hat er gemeint, dieser Tröster, das ist mein Beistand. Nein, nicht einer, der mich vertröstet, sondern einer, den ich an meine Seite rufen kann. Paraklet und Parakalao, das kommt aus der gleichen Wurzel. Jemanden neben mich rufen, an meine Seite rufen. Und so ist der Tröster nicht jemand, der mir Vertröstung schenkt, sondern Kräftigung bewirkt. Und alles, was Jesus später noch sagt, in verschiedensten Stellen, weist immer wieder darauf hin. Matthäus 5, Vers 3, wenn er von geistlicher Armut redet, dann preist er Leute glücklich, die mit leeren Händen vor Gott erscheinen, die gebeugt sind und bettelarm antanzen, und Gott erlaubt es ihnen, als Bettler vor ihm aufzutreten. Und Gott schenkt sich denen, die mit leeren Händen kommen. Schenkt sich denen, die auf Empfangen aus sind. Gott schenkt sich denen, die sagen, ich hab dir nichts zu bringen, außer mich und meine leeren Hände. Und Gott sagt, danke, das genügt, ich lege mich da gerne rein. Und als Jesus in Matthäus 5, Vers 48 diesen haarsträubenden Satz sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, dann wird dieser Satz nur in dem Moment erträglich oder zu einer wirklich guten Nachricht, wenn man begreift, Vollkommenheit heißt ja nicht, dass ich eine Perfektion aus eigenen Kräften hinkriegen müsste, die sich dann mit der Vollkommenheit Gottes vergleichen ließe. Das war ja genau das Thema vom Sündenfall, sein wie Gott ohne Gott. Was ist denn Vollkommenheit eines Kindes, dass es Leben empfängt, so wie die Vollkommenheit des Vaters ist, dass sie Leben gibt? Was ist die Vollkommenheit des Meisters? Er kennt sich aus. Was ist die Vollkommenheit des Jüngers? Das ist ja keine Ahnung, aber bring mir es bei. Was ist Vollkommenheit? Leben aus dem Empfangen. Dankbare Abhängigkeit. Und auf einmal wird das zu einer guten Nachricht. Meine Vollkommenheit besteht in meiner Bedürftigkeit. Meine Vollkommenheit besteht in meiner Verfügbarkeit für alles, was Gott da hineinschenken möchte. Und wenn Gott sich mit allem, was er ist, in mein Leben hineinschenkt, dann kommt aus meinem Leben auch etwas heraus, das ihn sichtbar macht, wo man ihn erkennt und wo man ihn sehen kann. Das ist Vollkommenheit. So ist es gemeint. Nicht, dass ich einen Standard erreiche, sondern dass ich dankbar akzeptiere, ich lebe aus dem Empfangen. Ich habe mir das Leben nicht selbst gegeben und ich bin vollkommen darin, dass ich aus dem Empfangen lebe, weil ein anderer mir gibt, was mir Not ist. In Römer 4, Vers 17 hat Paulus dann noch seine schöne klassische Sache drinnen, dass Gott dem, was nicht ist, ruft, dass es sei. Mir gefällt dieses Wort, es ist so elegant formuliert, könnte fast von Plato sein, nicht? Gott ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Und ich kenne keine mutmachendere Botschaft, als vor Gott hinzutreten und sagen, Gott, hier sind meine Mängel, hier sind meine Defizite, hier sind alle meine Grenzen. Und ich rechne damit, dass du derjenige bist, dass du jeden Mangel, jedes Defizit, alles ausfüllst, ausgleichst und mit dir erfüllst. Und alles, was ich nicht habe, das bist du. Ich bin jung. Gott sagt, macht nichts, ich bin steinalt. Gott sagt, ich sage zu Gott, ich bin alt, sagt er, ach, ich bin ewig jung. Ich sage Gott, ich bin so müde, sagt er, ich bin hellwach. Gott, ich habe ein kaltes Herz, sagt er, ich bin ein Glutofen an Liebe. Ich sage Gott, ich bin so hart, sagt du, ich bin richtig knuddelig. Und sagt Gott, ich bin so weich, sagt er, ich bin knallhart, du wirst dich wundern. Und Gott, ich bin so dumm. Sagt er, Amen dazu, wir sind endlich einer Meinung. Aber ich bin Weisheit pur. Nenn mir eine Grenze, einen Mangel, einen Defekt in deinem Charakter, den Gott nicht ausgleichen und mit seinen Wesenszügen erfüllen könnte. Es gibt keinen. Gott ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Und einer der schönen Texte steht dann beim Paulus noch einmal im Römerbrief, Kapitel 8, Verse 9 bis 11, wo gesagt wird, dass der Geist, der Christus vom Tode erweckt hat, in uns wohnt. Oh, also wisst ihr, wer diesen Stein bewegen konnte, kann jeden anderen Brocken bewegen. Und wer vor dem Tod nicht kapituliert, der wird auch mit jedem Tod in meinem Leben fertig. Und wer vor der Nacht und der Kälte des Todes nicht zurückschreckt, sondern sie in Licht und Leben verwandeln kann, der kann das auch bei mir. Der Christus aus dem Tod erweckt hat, dieser Geist wohnt in mir. Ich habe zwei kleine Begebenheiten aus der Schrift, die das illustrieren können, wie ich lernen kann, aus seinen Möglichkeiten zu leben. Das eine steht bei Johannes, wir kennen diese Geschichte im zweiten Kapitel bei Johannes ab Vers 1, diese Hochzeit zu Kana. Das ist eine denkwürdige Sache, wenn man bei einer Hochzeit erst allmählich draufkommt, wer eigentlich die Hauptperson ist. Alle hatten sich ja auf das Brautpaar konzentriert. Brautpaare strahlen ja so viel Hoffnung aus. Nein, nicht das, was ihr vielleicht denkt, aber Hochzeit, das ist auch ein Stück Paradies, ein Leuchten der Liebe. Das ist wunderschön. Und mancher hat gedacht, na, vielleicht schaffen es ja die zwei. Grund zu feiern. Ein schönes Fest bis an den Punkt, wo der Wein ausgeht. Die Reserven sind aufgebraucht und die Sucherei geht los, ob es noch irgendwo etwas gibt. Vielleicht eine alte Reserve. Aber der Wein ist zu Ende und es ist nichts da. So schnell ist alles aufgebraucht, was wir zu bieten haben. Das Fest ist praktisch zu Ende. Ach ja, und diese Hochzeit, bei der der Wein ausgegangen ist, das würde ein Leben lang über diesem Paar hängen. In dem Kaff Kana würde man die nächsten Jahrzehnte immer wieder lächeln oder witzeln über Schmuel und Miriam und ihrer Hochzeit, wo am dritten Tag die Feier zu Ende war, weil kein Wein mehr da war. Böse Zungen behaupten ja, es hätte daran gelegen, dass die Jünger dabei gewesen wären, aber das ist exegetisch nicht gut belegt. Jesus ist auch auf dieser Hochzeit, Maria auch, und diese eine Frau weiß jetzt etwas von einem ganz besonderen Gast. Jesus ist da, ein Gast, den sie zunächst nicht beachtet hatten. Aus Höflichkeit war er geladen worden, weil er gerade in der Gegenwart. Aber was Rechtes anzufangen mit ihm, wussten sie nicht. Man bittet ihn dazu, dass er dabei ist, aber man ruft ihn nicht an und man aktiviert ihn nicht. Er war da, aber sie haben ihn nicht in Anspruch genommen. Geht uns oft so, ne? Er ist da. Aber dann spielt Jesus in unserem Leben entweder den steinernen Gast oder den stummen Diener. Er wird nicht angerufen, wird nicht aktiviert. Dabei hätte er so viel zu geben. Die Geschichte nimmt erst eine Wendung, als Maria ihnen sagt, was er euch sagt, das tut. Und dann wissen wir, dass Jesus aus lauter Güte und Großzügigkeit eine ganze Menge Wein produziert, 600 Liter. Manche sagen, es wäre mehr gewesen, whatever. Ich lerne daraus, wir haben nie mehr als nur Wasser. Und wer in so einem Haus arbeitet wie hier, einen Gästebetrieb hat und ein Haus verantworten muss, der weiß, was wir servieren, ist maximal Wasser. Aber dann geschieht das Wunder, die Gäste schmecken den Wein. Bei uns hat im Haus mal jemand gesagt, ein Gast, der zu uns kam, hier wird auch nur mit Wasser gekocht. Das war richtig neu für uns. Und dann hat irgendjemand hinzugefügt, ja, wir kochen mit Wasser, aber hier kocht der Chef. Wir haben nur Wasser zu bringen und oft ist es nicht einmal besonders frisch. Erst wo Jesus sich hinzufügen darf, wird Wein daraus. Und dann wird aus dem hilflosen Reden das Wort, das Leben verändert. Und egal, ob ich beim Vorbereiten bin und eine frische Quelle auftue oder ob ich nach einem Krug greife, in dem noch Wasser vom letzten Mal ist, unter seiner Berührung schmeckt es nach Wein. Und von ihm kommt dann das, was das Herz erfreut. Die andere Geschichte lesen wir auch zum Teil bei Johannes im Kapitel 6 oder bei Markus 6, diese Geschichte mit der Brotvermehrung. Und das ist diese starke Sache gewesen, dass er dieses Volk gesehen hat und es jammert ihn des Volkes, es dreht ihm den Magen um, als er diese Herde war, die ohne Hirte war, verwaist, verlaust, verlassen. Eine Herde ohne Hirte, preisgegeben, nicht gehütet und geweidet, nicht versorgt in geistlicher Hinsicht, von ihren Hirten im Stich gelassen. Verflucht ist das Volk, das nichts vom Gesetz weiß, was für eine seelsorgerliche Katastrophe, abgeschrieben als ein hoffnungsloser Fall. Er konnte das Elend nicht sehen und vorübergehen. Er war Zuwendung pur, niemals gleichgültig und unberührt. Er hat das Elend gesehen, angerührt, gehandelt, sich darauf eingelassen und er fing an eine lange Predigt. Und nach dieser langen Predigt, wo er die Seelen, die Herzen erreicht hat, sind ein paar Stunden vergangen. Die Jünger hatten die ganze Zeit schon ein bisschen nervös auf die Sonnenuhr an ihrem Handgelenk geschaut. Und dann kam die Frage, was machen wir jetzt mit den Leuten? Wir müssen sie doch heimschicken, die sollen in die Dörfer gehen, sich was zu essen kaufen. Und Jesus fordert die Jünger auf eine ganz herrliche Weise heraus, wisst ihr was, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann kommt es wieder, wir haben nichts. Bis ein kleiner Junge auftaucht, der alle beschämt. Einer, der auch zu wenig hat. Natürlich, es reicht nicht für alle. 5 Brote und 2 Fische bringt er und er macht es klug. Er legt das in die Hände Jesu. Und in den Händen Jesu wird das Wenige, das viel zu Wenige, genug für die vielen. Auf einmal reicht es aus. Was wir zu bringen haben, ist immer zu wenig. Aber es reicht nie aus, auch wenn wir unseres dazugeben. Aber leg's in die Hände Jesu und er macht etwas daraus. Wenn ich mit Leuten zusammensitze und sie mit ihren Fragen zu mir kommen, dann bin ich immer ratlos und hilflos. Ich bin von allen Problemen, die an mich herangetragen werden, grundsätzlich und prinzipiell überfordert. Denn viel mehr als 5 Bibelverse und 2 schlaue Ratschläge habe ich nicht. Ich habe auf all die Fragen, die mir gestellt werden, keine Antworten. Und dann passen oft die Verse auch nicht zu den Fragen. Und Magic Touch, der irgendbei jemanden einen Schalter umlegen könnte, auch das habe ich nicht. Bis er sich hinzufügen darf und er in die Situation kommt, bis ich sage, Herr, hör dir das einmal an. Kennst du das? Weißt du etwas darüber? Und Herr, was ist denn jetzt das Wort für diesen Menschen? Und dann immer wieder das Wunder. Wenn es durch seine Hände geht, so wenig es sein mag, es macht die vielen satt. Ist er mein Leben, dann ist das jetzt auch ein Leben in Kraft, und zwar eine Kraft, die gerade in Schwachen mächtig ist. Und für mich ist 2. Korinther 12 immer noch ein Schlüsseltext. Spricht auch über mein Leben. Ich weiß etwas von diesem Stachel im Fleisch, doch es ist kein edler Stachel. Ich sage nicht, was es ist, geht euch nichts an. Aber jeder von euch kennt das, oder manche von euch kennen das. Wir kennen das so oft, dass Leute, die durchaus begabt sind und fähig sind, dass gerade die geprügelt werden, von Satan geschlagen werden, von seinem Engel mit Fäusten traktiert werden. Und Paulus hat in der Geschichte erzählt, das ist bei mir genauso. Denkt doch bitte nicht höher von mir, als ich wirklich bin. Habt ihr eine Ahnung, wie es in mir aussieht, was in mir los ist? Was für eine Hölle hier tobt? 3-mal habe ich zum Herrn gefleht, dass er mir das abnimmt. Und dann habe ich eine ganz einfache Antwort bekommen. Lass du dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in Schwachen mächtig. Und so geht es vielen. Und oft sind es begabte Leute, die gleichzeitig furchtbar geschlagen sind. Und solange sie keinen Kompromiss mit ihrer Schwäche machen oder ihrer Sünde, ist Jesus bereit, ihnen 490 Mal am Tag zu vergeben. Und Hand aufs Herz, so viel Sündigen kriegt keiner am Tag hin, muss doch nur was essen zwischendrin. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig und ich bin gerade bei denen, die beschädigt sind, dabei ein Meisterwerk aus ihrem Leben zu machen. Ich weiß nicht, wer von Wahrscheinlich hat es jeder schon einmal irgendwo gesehen, diese herrliche Statue des Michelangelo, von Michelangelo, diese Statue des David, die in Florenz in der Akademie steht. Und wer die Geschichte von dieser Statue kennt, der weiß, dass diese Statue eigentlich aus einem 4,20 Meter langen Block gehauen wurde, ein Block, der überdimensional war, ein Block, der gekrümmt war, der Eiseneinsprengungen hatte, so ein Horror für jeden Bildhauer. Denn wenn man da draufhaut, wo die Nase sein soll, hast du plötzlich eine Delle. Es hatten sich schon mehrere Künstler an diesem Block versucht, aber dann wieder frustriert aufgegeben. Und so liegt dieses Teil da in den Steinbrüchen von Settignano. Und Michelangelo geht eines Morgens hinaus und sieht im Morgenlicht den Marmor durchscheinend und sieht in diesem Block diese Gestalt des David. Lässt den Block in seine Werkstatt bringen, arbeitet monatelang unermüdlich daran und am Ende steht dann diese Skulptur da, der David von Michelangelo, ein Meisterwerk. Geworden aus einem problematischen Block, verpfuscht, behauen, überdimensioniert, gekrümmt mit Einsprengseln, die alle nicht passen. Und aus dem macht der Meister etwas. Dein Leben wird zu einem Meisterwerk in der Hand des Meisters, gerade wenn du schwach und wenn du problematisch sein solltest. Er schafft das, er kriegt das hin und er macht aus dir ein Meisterwerk. Als man später Michelangelo einmal gefragt hat, ob es schwierig war, diese Statue zu machen, sagte er, es war nicht so schwierig, man musste nur das Überflüssige wegmachen. Ist er mein Leben, vorletzte Überschrift, dann ist Sterben mein Gewinn. Ist er mein Leben, dann ist Sterben mein Gewinn. Das heißt zunächst ganz schlicht, das Schönste kommt noch, die Ewigkeit bei Gott. Und ich hoffe sehr, dass ihr dieses Ziehen spürt, dieses Heimweh nach der himmlischen Heimat. Je enger der Raum oder je enger alles zu werden scheint, es ist doch nur Vorbote einer ewigen Weite. Je mehr Verfall des äußeren Menschen, es ist doch nur die Vorbereitung auf unsere endgültige Erneuerung. Und je kürzer die Zeitspanne, die uns noch bleibt, es ist doch nur die Verheißung darauf, dass wir eines Tages alle Zeit bei ihm und mit ihm haben werden. Das Schönste kommt noch und das Schlimmste bleibt zurück. Denn das Fleisch wird meinen Tod nicht überleben. Das Sarg gehört dahin, wo es vom Klang her schon hingehört, nämlich in den Sarg. Und dort bleibt es. Und wir werden einen neuen Leib, einen Auferstehungsleib haben, richtig hübsch, ich auch. Aber das Fleisch wird nicht mit auferstehen. Unsere Vollendung wird in einem Verlust bestehen und dieser Verlust wird zum Gewinn. Das Fleisch war ja nie zu retten. Es war immer eine hoffnungslose Angelegenheit. Es kann nur sterben. Und dann wird Christus sich ungehindert in uns entfalten. Bis dahin ist er gnädig genug von uns zu verlangen, dass wir in diesem Leben auch das eine oder andere in den Tod geben, damit es uns nicht zum Verhängnis wird. Selbst unser Bestes ist immer noch beschädigt, entstellt und verdorben. Aber wenn es in den Tod gegeben wird, kann Jesus es so auferstehen lassen, dass es uns nicht zum Verhängnis werden wird. Und so ist auch im Leben hier schon Sterben Gewinn. Ich muss an Abraham denken, er hat den einzigen Sohn an Gott abgegeben, war bereit, ihn wieder an Gott zurückzugeben, um ihn aufs Neue zu empfangen. Gaben, die wir nicht an Gott zurückgeben können, schnell zu Götzen werden, die wichtiger werden als der Geber. Und nur wenn wir den Erfolg abgeben, wird er uns nicht zum Verhängnis, sondern von Christus in Frucht verwandelt. Und nur die Macht, die wir aus den Händen geben und in seine Hände legen und von ihm brechen lassen, wird nicht zur Tyrannis. Und nur wenn unsere Größe stirbt, kann Jesus sich in unserer Kleinheit zu voller Größe entfalten, ihm nicht mehr im Weg stehen, damit er hervortreten kann. Wenn wir die Hand abziehen, kann er die seine drauflegen. Nur Weisheit und Klugheit, die unters Kreuz kommt, wird nicht fruchtlose Schlaumeierei, sondern durch ihn in alle Wahrheit geleitet werden. Und nur wenn wir Ziele, Pläne, Träume, Wünsche, Hoffnungen ihm hinlegen und an ihn abgeben, in den Tod geben, dann kann er es so reinigen von aller Verbissenheit und Verbitterung, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das ausgedacht haben. Wenn vieles vordergründig, mickrig, klein, schwach, unbedeutend scheint, er baut sein Reich, er kommt ans Ziel, aber es muss sterben. Und wenn es stirbt, erweckt er es zum Leben, sodass es uns nicht zum Verhängnis wird. Christus ist mein Leben, sterben ist mein Gewinn. Und bis dahin ist er mein Leben, brauche ich ihn wie die Luft zum Atmen. Wir reden ja manchmal von Formen der Frömmigkeit. Und eine ist, und die ist gut, das ist die stille Zeit am Morgen. 15 Minuten, 20 Minuten, Weltmeister bei 30 Minuten. Allerdings machen wir dann einen Fehler. Wir machen diese stille Zeit, haben unsere Befehlsausgabe, und dann gehen wir in den Tag und sehr schnell ist unseren Gedanken entschlüpft und verschwunden. Und ich vergleiche es so, dass diese stille Zeit dann so etwas ist, als wollte man versuchen, hier auf Vorrat zu atmen. Also 20, 30 Minuten kräftig Luft geholt, das ist so, das muss es reichen für den Tag. Meine Entdeckung ist ganz schlicht. Nach dem Amen bete weiter, hat Hans-Peter Reuer das geschrieben. Atme die ganze Zeit, immer wieder, halt nicht die Luft an, du wirst blau im Gesicht. Ich habe das vor Theologiestudenten auch einmal ausgebreitet, diese Sache mit dem beständigen geistlichen Atmen. Und einer hat dann gesagt, es war richtig gut, was du gesagt hast. Das geistliche Leben, das ist so, wie wenn ein Raucher süchtig ist nach dem nächsten Chick. Ich sage es vielleicht ein bisschen strammer Vergleich, aber hat was. Gott so notwendig haben wie die Luft zum Atmen und kräftig durchatmen und sofort Entzugserscheinungen spüren, wenn ich auf ihn verzichte, weil ich ihn sonst nicht mehr in alles einbeziehen kann. Atme. Oder wenn du es vergisst, wünsche ich dir ganz frohe Atemnot, dass du wieder anfängst, nach Luft zu schnappen und sagen, Herr, du jetzt hier, das ist alles, was ich brauche. Und das ist alles, was du bist und das ist alles, was du gibst. Amen. Herr Jesus Christus, du bietest dich an als unser Leben. Du bist kein Gott, der irgendwo im Himmel thront, das auch. Du bist vor allem der, der in unsere Herzen eingezogen ist und jetzt unser Leben ist. Du bist nicht einfach fern, du bist unglaublich nah. Und du wünschst dir nicht anderes, als dass wir Moment für Moment beständig auf dich zugreifen, aus dir leben, dich einbeziehen, dich nicht als steinernen Gast oder stummen Diener in unserem Leben haben, sondern als den, den wir beständig anrufen können, anbaggern können und der nicht müde wird, uns ständig alles zu geben, was er hat. Und was du gibst, ist unglaublich gut. Und es macht aus uns Menschen, an denen Gott dann von der Welt erkannt wird. Du bist unser Leben. Mehr brauchen wir nicht, denn das ist genug. Danke. Amen.